Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Hallo, schön, dass ihr dabei seid beim frischen Podcast vom Update heute am Dienstag, den 20. Oktober. Soll es eine Studie geben zu Rassismus bei der Polizei oder nicht? Also das war ein bisschen verwirrend heute, was man dazu lesen und hören konnte. Einerseits hieß es, ja, soll es geben und dass Horst Seehofer dem jetzt zugestimmt hätte. Andererseits, Seehofer hat sich heute in Berlin geäußert und da hat es dann geheißen, nein, es gibt keine neue Studie, sondern da ging es um eine Untersuchung, die schon seit Wochen angekündigt sei. Okay, also wir sortieren das nochmal für euch und gucken, welche Studien soll es nun geben? Und wir fragen nach beim Gewalt- und Konfliktforscher Andreas Zick, wie man Rassismus eigentlich messen kann.
Der Rassismus zeigt sich eben in vielen unterschiedlichen Facetten und das kann man schon relativ gut messen.
Außerdem habe ich mit Sabrina gesprochen. Die hat eine Herz-Lungen-Krankheit, gehört definitiv zur Risikogruppe und hat uns im März schon hier in Deutschlandfunk Nova im Update davon erzählt, wie es ihr eigentlich geht in dieser Corona-Pandemie. Sabrinas Leben, könnt ihr euch vorstellen, ist eh schon sehr eingeschränkt durch ihre Krankheit und durch Corona geht eben noch weniger als sonst schon. Pläne, die sie vielleicht am Anfang des Jahres noch hatte, kann sie jetzt nicht mehr machen. Und das sind Gedanken, die treiben sie ziemlich um.
Wer weiß, wie lange die Pandemie noch anhält und wer weiß, ob es mir dann körperlich überhaupt noch gut genug geht, wenn ich wieder raus darf. Und deswegen habe ich wirklich so ein bisschen die Angst, mein Leben zu verpassen.
Mehr von Sabrina in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Ja, da hat er ganz schön einen rausgehauen, der Olaf Scholz. Ne? Also, die Kollegen vom Machiavelli-Podcast haben den Vizekanzler nämlich auf die Studie zu Rassismus bei der Polizei angesprochen, um die es ja schon gefühlt ewig lange Diskussionen gibt und von der vor allem Bundesinnenminister Horst Seehofer ja nichts wissen wollte.
Und deshalb finde ich auch, dass Politik nicht vor Studien zurückschrecken sollte, wenn es um Polizeibeamte geht. So, ich weiß nicht, Olaf, ob du da mit Horst Seehofer mal drüber gesprochen hast,
warum der sich so... Doch, ich tue es im Augenblick jeden zweiten Tag. Denn es wird ja eine Studie geben.
So, das war am Anfang noch der Kollege vom Machiavelli, Vassili Gollot, den habt ihr da gehört. Ja, also es wird eine Studie geben, sagt Olaf Scholz. Und ich glaube, da waren viele ganz schön überrascht. Und dann gab es heute den Tag über auch unterschiedliche Meldungen dazu, was genau da jetzt eigentlich kommen soll. Und um das nochmal besser einzuordnen und aufzudröseln, fragen wir mal nach bei Caroline Born aus unserem Hauptstadtstudio. Caro, was ist denn jetzt dein aktueller Stand? Wird es eine Studie geben zu Rassismus in der Polizei und wenn ja, wie viele?
Ja, es wird tatsächlich zwei Studien geben. Allerdings, das hat Horst Seehofer nochmal klargestellt, wird es keine Studie zu Rassismus bei der Polizei geben, denn über 99% der Polizistinnen und Polizisten würden auf dem Boden des Grundgesetzes stehen, laut Innenminister, und die will er nicht unter Generalverdacht stellen. Das sagt er ja schon länger und er hat auch schon länger zwei andere Studien angekündigt. Eine über Rassismus in der gesamten Gesellschaft, also ohne Fokus auf die Polizei, und eine über den Arbeitsalltag der Polizei, also zum Beispiel, warum gehen junge Menschen dahin und was ist mit der zunehmenden Gewalt gegen die Polizei. Bei der SPD klingt es aber anders. Die SPD-Fraktion im Bundestag schreibt auf Twitter, dass es in der Studie um Extremismus, Antisemitismus und Rassismus bei der Polizei gehen wird. Die SPD hat ja schon länger eine umfassende Studie zu Rassismus bei der Polizei gefordert. Aber das wird es wohl nicht werden, sondern eher das, was Horst Seehofer sagt. Aber wie die Studie dann genau aussehen wird, das ist noch nicht ganz klar. Sie soll wohl auch Teil sein von so einer größeren Einigung innerhalb der Großen Koalition. Und zwar haben sich Union und SPD angeblich darauf geeinigt, dass die Geheimdienste des Bundes mehr Überwachungsbefugnisse bekommen sollen. Da ist die SPD der Union entgegengekommen. Und im Gegenzug ist die Union der SPD entgegengekommen bei ihrer Forderung nach einer oder einem Rassismusbeauftragten und damit, dass der Begriff Rasse aus dem Grundgesetz gestrichen werden soll.
Caroline Born aus dem Hauptstadtstudio, danke für deine Infos. Innenminister Horst Seehofer hat sich offenbar geeinigt mit der SPD. Es soll jetzt zwei Studien geben. Eine soll untersuchen, wie sehr Rassismus in der Gesellschaft verankert ist. Und die andere Studie guckt, wie der Polizeialltag aussieht, ob PolizistInnen selbst Gewalt erfahren und welche Probleme daraus folgen. Nur, wie kann diese Studie dann weiterhelfen bei der Frage, ob es strukturellen Rassismus gibt bei der Polizei? Dazu habe ich gesprochen mit Andreas Zick, der leitet das Institut für Konflikt- und Gewaltforschung. Herr Zick, wie kann eine Studie, die eben auch den Polizeialltag untersuchen soll, eine Aussage treffen über Rassismus bei der Polizei?
Also zunächst mal war ich auch überrascht, dass was jetzt sofort kursiert ist, es soll in dieser Studie bei der Polizei ja über die Gewalt gegen Polizei gehen. Das kriegt man schwer mit dem eigentlichen Ziel, Rassismus oder Anfälligkeiten für rassistische Einstellungen, für rassistische Strukturen bei der Polizei zu untersuchen, kriegt man schwer zusammen. Ich könnte mir vorstellen, eine Frage wie, ob Polizistinnen und Polizisten, die Gewalt erfahren, dann bestimmte rassistische Einstellungen ausbilden aufgrund der Gewalterfahrung, das wäre eine Frage, wo wir dann beide Interessen zusammenbekommen. Ich glaube, es gibt ein gesellschaftliches Interesse daran, zu erfahren, ob Polizeien anfällig sind für Rassismus, ob das Strukturen bilden kann. Und das andere, was Herr Seehofer am Herzen liegt, ist, das sind die Einstellungen, die Wahrnehmung von Polizeien selbst. Kriegt man zusammen, man muss es nur sehr viel präziser dann in eine Forschungsfrage münden lassen.
Aber die eigentliche Fragestellung war doch eigentlich, also es war eine andere, nämlich gibt es strukturellen Rassismus bei der Polizei? Wie bewerten Sie das? Also was macht Seehofer jetzt gerade mit dieser Fragestellung?
Also Herr Seehofer verdreht die Perspektive. Das war nicht die Ausgangsfrage der sogenannten Rassismusstudie, die ja die Gesellschaft, die viele Opfer von Rassismus erfragen und wissen wollen. Wir brauchen Fakten über die Anfälligkeit von menschenfeindlichen Einstellungen, von Rassismus in der Institution Polizei. Und das ist etwas ganz anderes als die Frage, welche Gewalterfahrung oder welche Erfahrung Polizei selbst macht. Da wird also die Perspektive der Studie verdreht. Man könnte es zusammenbekommen, hätte Seehofer gesagt, er interessiert sich dafür, ob Polizistinnen und Polizisten, die Gewalt erfahren mit bestimmten Gruppen, dann rassistische Muster ausbilden, dann hätte man eine präzise und gute Frage gehabt. Aber jetzt auf die Frage nach den sogenannten Täterinnen und Tätern jetzt zu verdrehen in eine Frage, ist die Polizei nicht Opfer von Gewalt? Das eine hat mit dem anderen erstmal relativ wenig zu tun.
Nach Monaten dieser Diskussion, die wir ja jetzt haben öffentlich, ne, also brauchen wir so eine Studie oder nicht, werden dann nicht sowieso alle das antworten, was sozial akzeptiert ist?
Naja, wir haben eine besondere Lage jetzt, das ist richtig, wie Sie das beschreiben. Das heißt, viele Polizistinnen und Polizisten unterhalten sich darüber. Das haben sie nach den Demonstrationen Black Lives Matter getan. Also was jetzt passiert ist, wir haben eine Situation, in der die Norm, du darfst nicht rassistisch sein, halte die Vorurteile zurück, sage am besten gar nichts, in dieser Situation eine große Rolle spielt. Aber wir sehen eben aus der Forschung auch, dass Menschen, die bestimmte Vorurteilsmuster ausgebildet haben und vielleicht rassistisch orientiert sind, das heißt bestimmte Personen oder Gruppen bestimmte natürliche Merkmale so zuschreiben, dass sie in ihrer Würde beschädigt sind, dass die sich von solchen Normen, die jetzt gerade herrschen, nicht besonders tangieren lassen. Wir haben das ja auch in unserer Gesellschaft. Wir diskutieren immer wieder Toleranz und wir haben eine hohe soziale Norm bei Antisemitismus und trotzdem haben wir Antisemitismus, können wir empirisch nachweisen. Wir würden dann nicht so sehr Rassismus auch auf der Einstellungsebene vielleicht untersuchen, sondern solche rassistischen Muster, Vorurteilsmuster, die zeigen sich ja auch im Verhalten. Das heißt, man kann auch dann Vorurteilsmuster messen auf der Ebene von bestimmten Verhaltensweisen und Verhaltensabsichten. Da gibt es hinreichend Verfahren, die dann eben unter Beachtung, dass es diese Norm vielleicht gibt, dass die Befragten jetzt sehr wachsam sind, weil niemand möchte als Rassist am Ende dastehen, Der Rassismus zeigt sich eben in vielen unterschiedlichen Facetten und das kann man schon relativ gut messen.
Wie kann man Rassismus in der Polizei, bei der Polizei messen? Ich habe darüber gesprochen mit Andreas Zick, der ist Konflikt- und Gewaltforscher.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Oh. Das war schön, oder? Mehr Platz zum Radfahren. Viele Städte haben ja in den vergangenen Monaten ihre Radwege oder ihre Fahrradstreifen breiter gemacht. Oder es hat so Pop-up-Radwege gegeben, weil wegen Corona eben viel mehr Menschen lieber Rad gefahren sind als Bus und Bahn. Jetzt kommt das Aber. Musste ja kommen, ne? Die Polizeipräsidentin von Berlin, Barbara Slowik, die hat sich jetzt gemeldet und die sagt, dass ganz viele Aggro-Hörnchen unterwegs sind, auch bei den FahrradfahrerInnen. Und ihr Vorschlag ist deshalb, Fahrräder brauchen ein Nummernschild. Und dazu möchten wir gerne mehr wissen. Und zwar von unserer Nova-Reporterin Rahel Klein. Rahel, also Nummernschild fürs Fahrrad, so wie beim Auto.
Ja, ich lache noch über die Aggro-Hörnchen. Ja. Genau, Nummernschild oder eine Vignette oder auch ein Aufkleber. Auf jeden Fall halt ein verpflichtendes Erkennungszeichen, damit zum Beispiel Unfälle, die von RadfahrerInnen verursacht werden, besser nachverfolgt und geahndet werden könnten. Barbara Slowik kann ihren Eindruck, dass RadfahrerInnen rücksichtsloser sein sollten. Also Aggro-Hörnchen sind jetzt nicht bemessen, aber das ist also offenbar eben ein Eindruck, den die Polizei in Berlin hat. Aber sie nennt eben Zahlen, dass mehr als 50% der Verkehrsunfälle mit RadfahrerInnen in Berlin von RadfahrerInnen selbst verursacht werden.
Das klingt ja erstmal relativ hoch, die Zahl.
Ja, erstmal schon. Allerdings sagt da der Allgemeine Deutsche Fahrradclub ADFC, in diese Statistik fließen auch Alleinunfälle mit ein. Also wenn du jetzt, keine Ahnung, über ein Schlagloch auf die Fahrbahn stürzt, dann zählt das auch mit dazu.
Okay.
Und wenn man sich mal die reinen Unfälle zwischen Autos und RadfahrerInnen anguckt, dann sind in der Hauptstadt zu 75% die AutofahrerInnen schuld und auch Daten für Berlin nochmal bei Unfällen, wo FußgängerInnen involviert sind. Da sind FahrradfahrerInnen nur in gut 8% der Fälle schuld, FußgängerInnen fast 47% und AutofahrerInnen in knapp 40% der Fälle.
Ja, okay, das heißt, wenn du das jetzt so aufdröselst, dann relativiert sich ja diese Zahl schon mal von eben. Aber wenn wir von dieser Statistik jetzt mal absehen, jeder Unfall ist ja einer zu viel. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und es kommt ja nun mal immer wieder zu Unfällen, leider. Wie sind denn jetzt die Stimmen zu dem Vorschlag, dass Fahrräder eben ein Nummernschild bekommen sollten? Also diese Diskussion ist ja jetzt nicht ganz neu, die haben wir immer mal wieder.
Nee, genau, die kommt immer wieder, ist auch schon oft ergebnislos geführt worden, kann man sagen. Der ADFC sagt halt ganz klar, sowas brauchen wir nicht und das wäre bei 75 Millionen Fahrrädern, die es in Deutschland gibt, auch kaum umsetzbar.
Der ganze administrative Aufwand würde das Thema auch für Radfahrende ausgesprochen unattraktiv machen und das soll ja ganz im Gegenteil von der Bundesregierung gewünscht gefördert werden, um die Städte von zu viel Autoverkehr zu entlasten.
Ja, das war die ADFC-Verkehrsexpertin Rebecca Hoch. Der ADFC vertritt eben die Meinung, so ein Kennzeichen würde Menschen davon abhalten, Fahrrad zu fahren. Und man sollte lieber dafür sorgen, dass es gar nicht erst zu Unfällen kommt. Und zwar durch breitere und bessere Radwege. Wenn es eine bessere Infrastruktur für RadfahrerInnen gäbe, dann müssten RadfahrerInnen nicht auf die Gehwege ausweichen zum Beispiel. Und es käme seltener zu Unfällen, so der ADFC.
Trotzdem ist es ja wirklich ärgerlich, wenn es einen Unfall gibt, eben mit Radfahrenden, die einfach abhauen vielleicht und man bleibt dann eben im schlimmsten Fall auf dem Unfall und vielleicht auch auf dem Schaden sitzen, ne?
Das stimmt. Also ein Verkehrsexperte aus der CDU hat auch jetzt gesagt, dass er den Vorschlag der Berliner Polizeipräsidentin deshalb auch gut findet, schlägt vor, das direkt auch auf ganz Deutschland auszuweiten und man könnte diese Registrierung des eigenen Fahrrads ja per App machen, dann wäre der Aufwand nicht so groß, sagt er. In der Schweiz gab es über 100 Jahre lang mal so eine Kennzeichnungspflicht für RadfahrerInnen. Das wurde in den 1890er Jahren eingeführt und in den letzten Jahren war das dann eher so eine Velo-Vignette, die musste man jährlich kaufen und dann am Fahrrad anbringen. Und die war gleichzeitig auch eine Haftpflichtversicherung für Radfahrende bei Unfällen. Diese Vignette wurde dann aber 2012 abgeschafft, unter anderem eben wegen dem zu hohen Verwaltungsaufwand.
Okay. Wie stehen denn die Vertreterinnen der Fußgängerfraktion zu dem Vorschlag?
Also der Fachverband Fußverkehr Deutschland, kurz FUS, ist auch nicht besonders begeistert. Roland Stempel aus dem Vorstand hat da in einem Interview gesagt, dass FußgängerInnen sich zwar oft hilflos ausgeliefert fühlten, aber als Verband sehe man diesen Vorschlag kritisch, auch weil so Nummernschilder viel zu klein sind, um sie richtig erkennen zu können. Stattdessen schlägt er Zuckerbrot und Peitsche vor, also auch breitere Radwege für Radfahrende innen und dann eben auch höhere Strafen, wenn RadfahrerInnen sich nicht an die Regeln halten. In Frankreich beispielsweise kostet es 135 Euro, wenn du auf dem Gehweg fährst. Und da sagt auch die FDP im Bundestag, lieber mehr kontrollieren, höhere Bußgelder als so ein Kennzeichen fürs Fahrrad.
Wie seht ihr das denn eigentlich? Also findet ihr so eine Kennzeichenpflicht für RadfahrerInnen gut? Ihr könnt uns gerne mal eine Mail schreiben dazu mit euren Argumenten, eurer Meinung. mail@deutschlandfunknova.de und sagt uns doch mal, was ihr dazu denkt.
Deutschlandfunk Nova Update.
Und jetzt ist es vorbei mit Asbestos. Asbestos, das ist eine Stadt im französischsprachigen Teil von Kanada. Oder war, muss ich eigentlich korrekterweise sagen, denn die Leute, die da wohnen, die wollen ihre Stadt umbenennen. Jetzt ist der neue Name raus, also nicht mehr Asbestos, sondern Val des Sources, französisch ist das für Tal der Quellen. Wir wollten von euch bei Instagram wissen, welche deutschen Städte denn eigentlich einen besseren Namen verdient hätten. Und ein Vorschlag, der gekommen ist, war Kotzendorf. Ja, da kann man sich tatsächlich mal fragen, warum heißt eine Stadt so Kotzendorf? Und ich habe nachgefragt dazu bei der Frau, die sich bestens auskennt mit Namen. Und das ist Gabriele Rodriguez, die ist Namensforscherin an der Uni Leipzig. Frau Rodriguez, wenn man bei Wikipedia mal nachguckt, da steht beim Ort Kotzendorf in Oberfranken, der Name des Dorfes hat nichts mit Erbrechen zu tun. Kotze bezeichnete früher grobe Wollkleidung. Stimmt das?
Also der Begriff Kotze für Wollkleidung stimmt, aber das steckt in keinem Fall in dem Ortsnamen Kotzendorf. Der ist schon im 12. Jahrhundert als Kotzendorf mit CH und Z überliefert und ab 1216 dann in seiner heutigen Schreibweise Kotzendorf. Und da steckt das Grundwort Dorf drin, das ist klar, und vorne ein alter slawischer Rufname. Das war das Dorf des Kotzo. Und dieser alte slawische Name, den finden wir auch in einem Ortsnamen Kotzendorf in Österreich. Und wir finden ihn in zahlreichen sächsischen Ortsnamen mit Kott und Kotzo.
Das bedeutet, diese Endung, dieses EN, das deutet auf einen Rufnamen hin, ja?
Ja, wir haben viele Ortsnamen, zusammengesetzte Ortsnamen mit Dorf, mit einem schwachen Genitiv nennen wir das, EN, und das deutet wiederum auf einen Rufnamen, also das Dorf, die Siedlung, eines.
Mir fällt jetzt gerade ein, zum Beispiel Geilenkirchen oder Poppendorf gibt es auch. Das heißt, auch das waren dann früher Rufnamen. Also, weiß ich nicht, was ist es bei Geilen? Was war dann der Rufname?
Genau. Geilenkirchen, das ist die Kirche des Geilo. Geilo ist tatsächlich ein alter deutscher Rufname, dessen Bedeutung sich im Laufe der Zeit verändert hat und wir uns da etwas wundern. Und bei Poppendorf mit diesem Bestimmungswort Poppo bzw. Poppen geht auch auf einen alten germanischen Rufnamen zurück.
Das war dann das Dorf des Poppo, so würde man es übersetzen.
Genau.
Ah, okay, verstehe. Und die Bedeutung, die diese Wörter heute haben, also Kotzen, Geil, Poppen, wenn wir mal bei den Beispielen bleiben, die Bedeutung hat es also damals noch gar nicht gegeben, als die Städte so benannt worden sind?
Nein. Kotzendorf, so wie es heute geschrieben wird, ist ja zum Beispiel 1216 schon so überliefert in der Schreibweise. Aber das Wort Kotzen ist erst im 15. Jahrhundert aufgekommen. Das heißt, das Wort Kotzen oder Kotzo im Ortsnamen Kotzendorf ist viel älter. Ja, und als der Ortsname entstanden ist, da hat man noch nicht an dieses Verb denken können, weil es einfach noch nicht da war.
Also es hatte damals noch gar nichts mit übergeben oder so zu tun. Okay.
Genau.
Frau Rodriguez, danke für diese Aufklärung, hat uns dann doch sehr weitergeholfen. Danke, dass Sie das gemacht haben. Hier in Deutschlandfunk Nova im Update. Gabriele Rodriguez ist Namensforscherin von der Uni Leipzig und sie hat uns erklärt, warum Kotzendorf eben wahrscheinlich so heißt, wie es heißt. Vielen Dank dafür.
Bitte sehr.
Deutschlandfunk Nova Update.
Ich habe das vor ein paar Tagen gesehen im Fernsehen. Da ging es eben in dem Beitrag auch um Corona. Und da konnte man eine junge Frau hören, die stand so zusammen mit ihren Freundinnen. Und die hat gesagt, ey, ich bin Mitte 20. Wir sind hier in der Nacht von Freitag auf Samstag. Ich habe die ganze Woche gearbeitet. Ich gehe doch jetzt nicht nach Hause. Und dann hat sie ihre Freundin angeguckt, die hatten, weiß ich nicht, Wein oder Bierpulle in der Hand. Und ja, man konnte sich vorstellen, dass die jetzt nicht eine Riesenparty mit 500 Leuten feiern, aber ins Bettchen gegangen sind die eben sehr wahrscheinlich auch nicht. Und ganz ehrlich, ich konnte die einerseits total gut verstehen, weil Feiern gehört dazu, wenn man Mitte 20 ist. Das ist normal. Nur Corona macht eben alles schwieriger. Die Polizei löst überall im Moment private Partys auf. Ob ihr jetzt nach Frankfurt guckt oder Heidelberg, Schliersee, Hooksiel, das ist eigentlich ganz egal. Und manchmal ist ja jetzt schon die Rede davon, dass wir jetzt so eine Generation Corona haben. Ja? Unser Reporter Martin Krinner, der hat sich heute genau darüber mit einer Jugendforscherin unterhalten und er hat im Netz eine illegale Party entdeckt in Berlin.
Das mit dem Maske tragen, das hatte der DJ in diesem Video aus einer Berliner U-Bahn anscheinend missverstanden. Er trägt nämlich keinen Mundschutz, sondern eine weiße Sturmhaube. Okay, das ist jetzt wohl sein Markenzeichen, es war in der Situation aber trotzdem praktisch, so konnte man sein Gesicht nämlich nicht erkennen. Und den Leuten, die hier beim Tanzen super dicht aufeinander hängen, denen ging es wahrscheinlich ganz genauso wie dieser Frau hier.
Ich war jetzt bis seit März nicht mehr feiern und ich war davor dreimal die Woche irgendwo und das ist schon traurig. Also ich brauche das nämlich eigentlich, ich bin darauf angewiesen und darauf zu verzichten, das geht mir schon echt ab. Deswegen wird diese zweite Welle auch so schwierig sein und deswegen werden auch wieder mehr Partys gefeiert, weil einfach so viele das mittlerweile krass vermissen.
Ein Twitter-User hat den Schnipsel dieser Frau, der ursprünglich im ZDF lief, inzwischen online gestellt und damit einen Shitstorm ausgelöst. Ein Kritiker spürte Fremdscham und bedauert die Eltern der Frau. Ein anderer meinte abschätzig, jede Gesellschaft hat eben die Jugend, die sie verdient. Allerdings ist es tatsächlich so schrecklich, wenn Menschen unter 30 das Feiern vermissen? Tanja Rusak, Pädagogin und Jugendforscherin von der Uni Hildesheim, findet das?
Erstmal absolut nachvollziehbar.
Tanja Rusak hat an der JUCO-Studie mitgearbeitet. Und JUCO steht für Jugend und Corona. Und die Forscher haben dafür um die 5.500 Leute zwischen 15 und 30 Jahren befragt, wie es ihnen mit den Einschränkungen geht.
Da waren auch Zitate wie, ich brauche Sex und Kippen oder auch, dass viele erzählt haben, mir fehlen meine Freunde, Freundinnen, mir fehlen die Partys, ich will mal wieder feiern. Und das ist, würden wir jetzt aus dem Forschungsverbund heraus sagen, auch absolut legitim, wenn man sich auch anschaut, alles, was da irgendwie mit zugehört, Freundschaften aufbauen, sich ausprobieren, Grenzen übertreten, feiern gehen und ähnliches, ein Überdruss an digitalen Formaten von Schule und Studium, das kann man aus der Perspektive, deswegen ist es jetzt auch, finde ich, überhaupt nicht überraschend aus Sicht von Jugendforschung, dass junge Menschen sagen, wir haben da ein Bedürfnis, uns mal wieder zu treffen, zu feiern zu gehen und müssen uns da jetzt irgendwie mit arrangieren.
Das Feiern ist jetzt allerdings nur ein Punkt, mit dem junge Menschen zu kämpfen haben. Vor allem diejenigen, die mit dem Übergang von der Schule in die Ausbildung oder ins Studium stehen. Oder diejenigen, die in den ersten Job einsteigen wollen, sind zum Teil noch stärker verunsichert als zuvor.
Durch Corona, finde ich, hat man definitiv gelernt, man kann nichts zu weit rausplanen.
Was man alles so sieht in der Welt und wie ungewiss das ist, hat man doch schon große Sorge, dass das nicht so gut für die Wirtschaft ausgeht und das letztendlich natürlich einen selber dann auch mittrifft.
Viele Studenten haben ihre Nebenjobs verloren und wissen jetzt nicht mehr, wie sie sich finanzieren sollen. Andere wollten nach Südamerika reisen, einen Sprachkurs in Frankreich machen oder ein Semester in den USA verbringen. Jetzt müssen die Leute ihr Leben und ihre Karrieren ganz anders planen, meint Tanja Rusak.
Wo Praktikumsplätze wegfallen, wo es nicht möglich ist, ins Ausland zu gehen, wo alles auf den Kopf gestellt wird und man einfach für sich perspektivisch erstmal ganz neu gucken muss. Gut, wenn das jetzt alles nicht geht, wie ich mein Leben jetzt erstmal ausgerichtet hatte, was geht denn dann? Da könnte man halt schon sagen, dass sich das auch nochmal langfristig auswirken wird.
Müssen wir jetzt also befürchten, dass da eine echte Generation Corona entsteht? Dass massenhaft Leute weniger Auslandserfahrung mitbringen, eine schlechtere Ausbildung haben, keine Praktika machen konnten und noch nicht mal eine anständige Abi-Feier machen durften?
Generation Corona würde ich jetzt, glaube ich, nicht so betiteln, aber man wird es schon an vielen Stellen merken. Und da gilt es einfach jetzt direkt schon zu gucken, was kann es für einen Nachteilsausgleich auch geben, um eben diese Schere da nicht weiter auseinanderklappen zu lassen und eben genau dagegen anzugehen, dass es eine Generation Corona geben wird.
So, das ist die eine Seite. Also die Leute, die feiern wollen, weil sie eben sagen, hey, jetzt ist unsere Zeit und Corona wird uns im Zweifelsfall wahrscheinlich nicht ganz so hart treffen. Dann gibt es Menschen wie Sabrina. Die ist auch noch jung, Anfang 20, und die würde gerne viele Sachen machen. Aber Sabrina kann das einfach nicht, weil sie ist Risikopatientin. Sie hat einen seltenen Herz-Lungen-Fehler. Würde sie sich mit Corona infizieren, könnte sie daran sterben. Wir haben vor 8 Monaten schon mal mit Sabrina gesprochen und da hat sie uns erzählt, dass sie da gerade niemanden getroffen hat. Und sie hat damals auch gesagt, bitte, bitte bleibt zu Hause, um euch und andere und Menschen wie mich zu schützen. Wie Sabrina heute geht, ich habe nachgefragt bei ihr. Sabrina, wie fühlst du dich?
Mir geht es soweit eigentlich ganz gut. Vielen Dank und hallo, dass ich ja hier sein darf.
Na, gerne doch. Was machst du denn gerade? Ich glaube, es war irgendwas mit Semesterstart auch bei dir im Moment. Ne? Das heißt, Uni geht wieder los.
Genau, die Uni ist heute wieder gestartet. Ich hatte bis jetzt Semesterferien und ich bin auch ganz froh drum, weil ich habe in den Sommerferien ganz vereinzelt 1-2 Freundinnen auf Abstand und mit Maske getroffen, aber man vereinsamt schon, gerade wenn man die anderen wieder sieht, wie sie ja ihre Leben wieder fortsetzen so ein bisschen und wieder mehr rausgehen. Und deswegen freut es mich, dass ich jetzt all die Gesichter wieder über den Bildschirm sehen kann.
Okay, ja, das ist tatsächlich schön, das stimmt. Also ich glaube, das geht auch vielen anderen Menschen so. Genau. Wenn du das gerade so beschreibst mit dem Sommer, da hast du mal vereinzelt Leute treffen können, Freundinnen. Wie ist es aktuell? Ist das jetzt was auch mit den steigenden Infektionszahlen, was dich runterzieht? Machst du dir da jetzt einen riesen Kopf? Nimmst du das einfach so hin? Hast du da eine Strategie?
Also hinsichtlich der zweiten Welle, wie man sie ja immer betitelt, oder der steigenden Zahlen, mache ich mir einerseits schon Sorgen. Andererseits ist es so ein bisschen wie dieses Altbekannte, weil für mich wird sich da jetzt nicht so viel ändern. Was schon eine Sache ist, mit der ich mich immer wieder auseinandersetze, gerade jetzt, ist, wir wissen nicht, wann das vorbei ist. Und würde ich sagen, oh, das geht bis Februar oder März, dann hätte ich so ein Ziel, bis wohin ich durchhalten muss. Das habe ich natürlich jetzt nicht. Und dadurch fühlt es sich an, wie ständig in der Warteschleife zu sein. Mhm. Und das ist sehr, sehr ermüdend, gerade mit Hinblick auf meine Erkrankung, weil die fortschreitend ist. Und wer weiß, wie lange die Pandemie noch anhält. Wer weiß, wie lange ich noch so eingeschränkt lebe. Und wer weiß, ob es mir dann körperlich überhaupt noch gut genug geht, wenn ich wieder raus darf. Und deswegen habe ich wirklich so ein bisschen die Angst, mein Leben zu verpassen, weil ich nicht weiß, ob ich das so einfach wieder leben kann, selbst wenn die Pandemie vorbei ist.
Ist das so ein Gedanke, der dich vielleicht manchmal auch umtreibt oder wo du denkst, so verdammte Axt, ich würde jetzt gerne und es geht einfach nicht?
Absolut. Und ich bin da auch ein Stück weit wütend auf die Leute, die sich dann eben nicht an die Regeln halten. Denn solange sich alle Leute an diese Regeln halten, kann ich auch an Veranstaltungen teilnehmen. Also zum Beispiel, das habe ich auch beschrieben, ich kann mich mit Freundinnen treffen, wenn die Masken tragen und nicht mehr, und wir uns auf Abstand sehen. Das kann ich, oder ich würde es sehr gerne von der gesamten Gesellschaft verlangen. Das passiert nur nicht. Und dadurch bin ich eingeschränkt und deswegen fühlt es sich halt immer so ein bisschen an, wie gegen die Zeit anzukämpfen, und es fühlt sich ein bisschen an wie Ohnmacht, aber Ohnmacht ist halt auch ein super, super starkes Wort, weil das bedeutet ja, dass ich ja der Situation nicht mächtig bin, und das stimmt ja auch, weil ich ja alles nur bedingt kontrollieren kann. Und ich glaube, dass es für mich ganz, ganz wichtig ist, mir in meinen Möglichkeiten Dinge zu suchen, die ich tun kann, damit ich eben von dieser Ohnmacht nicht allzu schwer getroffen werde.
Was sind das denn so für, ich könnte mir vorstellen, das sind so Kleinigkeiten vielleicht im Alltag, wo du irgendwie sagst, so da, das ist jetzt mein nächstes kleines Ziel oder daran halte ich mich fest. Was ist das bei dir dann?
Ich habe vor der Pandemie angefangen, Vorträge zu halten über Inklusion oder so Themen in die Richtung. Und mittlerweile werde ich zu diesen Vorträgen wieder eingeladen und die finden jetzt online statt. Und jedes Mal, wenn ich so etwas machen darf, ist das so ein bisschen die Möglichkeit für mich, einen Kompromiss mit der Situation zu finden.
Und weil du wieder teilhaben kannst auch, wenn auch genau, digital, absolut. Aber du bist dabei, du kannst deinen Teil einbringen dazu.
Richtig. Mhm. Und ich glaube, dass das eben auch so etwas ist, was viele Menschen der Risikogruppe ja so bedrückt, weil wir sehen, wie die anderen wieder Dinge machen und Veranstaltungen besuchen. Und da werden wir außen vor gelassen, da werden wir ausgeschlossen. Wir haben zum Beispiel, ich habe durch meine körperliche Behinderung schon viele Einschränkungen oder auch soziale Einschränkungen. Aber jetzt ist es nicht mehr nur eine Einschränkung, sondern eine komplette Exklusion. So. Und das ein Stück Teilhabe zurückzugewinnen, ist ein großes Geschenk. Aber trotzdem ist die Sehnsucht ein bisschen größer. Ja.
Sabrina, ich würde gerne noch eine Sache mit dir besprechen, weil du das eben schon erwähnt hast. Du hast gesagt, du würdest dir wünschen, dass die Menschen sich an die Regeln halten, dass sie Abstand halten, dass sie eine Maske tragen, dass sie auf die Hygiene achten, all diese Sachen, die wir ja nun auch schon kennen aus den vergangenen Monaten. Genau. Wie verfolgst du eigentlich gerade die Debatte, wo es ja auch darum geht, wer jetzt in Anführungsstrichen schuld ist an diesen steigenden Infektionszahlen? Und wir haben gestern auch schon darüber gesprochen, hier bei uns im Programm im Update, nämlich dass es jetzt ganz schnell in die Richtung geht, naja, das sind die jungen Leute, also wir eigentlich, unsere Generation, weil wir eben gerne feiern gehen und Party machen und weil uns das im Zweifelsfall wichtiger ist. Also soweit das bestimmt auch Vorurteil, was da bedient wird. Was denkst du darüber?
Ich glaube, das ist schwierig zu sagen, dass es einen Schuldigen oder eine Schuldige gibt. Ich glaube, dass es ganz viele Gründe gibt. Ich meine, es wird ja auch mehr getestet. Also gibt es ja auch mehr positive Fälle. Mhm. Ich glaube, dass da ganz viel zusammenkommt. Ich kann natürlich verstehen, dass ein ganzes Jahr voller Einschränkungen und ohne Veranstaltungen natürlich auch kräftezehrend ist. Und ich kann, ja, so wie ich, nicht mehr so geduldig bin wie am Anfang, sondern das wahrscheinlich viele andere auch. Und das kann ich gut nachvollziehen, nur dass deren Leben eventuell nicht davon abhängt. Und deswegen muss ich auch sagen, bin ich mittlerweile, achte ich sehr achtsam darauf, welche Medien ich noch konsumiere und welche nicht, weil für mich ja jetzt eh nichts ändert. So, sondern ich weiß, dass ich aufgehört habe, wieder Freundinnen zu treffen und gehe jetzt nur noch zu Arztterminen nach draußen. Und damit bin ich wieder da, wo ich auch im März, April und Mai war. Und ich muss auf meine Seele aufpassen und deswegen gucke ich, was ich an Medien überhaupt noch konsumiere und was nicht.
Sabrina, ich danke dir sehr fürs Interview. Ich danke dir für deine Zeit hier in Deutschlandfunk Nova im Update. Und wir alle drücken dir alle Daumen, dass du auch die nächsten Wochen und Monate gut durch diese Pandemiezeit kommst. Danke dir.
Und ich euch. Dankeschön.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.